Stefanie Moldenhauer arbeitet bei der Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit, KOFAS, im Projekt Fans und Polizei – Konflikte transformieren, FAPO. Wir reden heute über Umgang mit Konflikten, Machtverhältnisse und Kommunikationsbereitschaft. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 117 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und ich habe auch heute wieder eine tolle Gästin bei mir, nämlich Stefanie Moldenhauer. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich total tatsächlich. Du bist Diplom-Soziologin und deine Studienschwerpunkte, habe ich gelesen, waren soziale Probleme und Problemintervention. Und ich habe mich dann direkt gefragt, was bezeichnet man denn als ein soziales Problem?
Oha, ja, das geht ja schon gut los. Also soziale Probleme, Problemintervention, so hieß tatsächlich der Hauptschwerpunkt in meinem Soziologiestudium in Berlin. In Bielefeld.
Und jetzt bist du in Berlin.
Jetzt bin ich in Berlin, genau, wohnhaft aber immer noch in Bielefeld tatsächlich. Soziale Probleme sind vor allem gesellschaftliche Probleme. Mhm. Also sämtliche Formen, die wir dort kennen, so zentrale soziale Probleme sind vor allem Armut, aber soziale Ungleichheit, aber eben halt auch vor allem Konflikte bis hin zu Gewalt. Das waren so meine Studienschwerpunkte. Da drinne konnte man dann auch nochmal sich orientieren. Und ich war relativ früh schon so auf dem Weg, dass ich mich eher mit den Abgründen auseinandergesetzt habe. Es ging viel um Sicherheit, viel um soziale Kontrolle, Terrorismusbekämpfung, das waren so meine Studienschwerpunkte in dem Bereich.
Ah, spannend, okay. Und genau, ich habe mir nämlich auch so ein bisschen angeschaut, was du über deine eigene Arbeit schreibst. Und zu den Schwerpunkten hast du Aushandlungsprozesse in konfliktiven Settings, soziale Welten und Arenen sowie Fußballforschung geschrieben. Und das hat mich direkt total angesprochen, als ich es gelesen habe, weil das so, also von meinem Empfinden und auch wenn ich drauf schaue, wo und wie ich arbeitsmäßig unterwegs bin, alles total ineinander greift. Also auch unter dem Fokus, auf den wir heute schauen, nämlich Fußball, weil Fußball ist eine soziale Welt, in der es auch immer wieder zu konfliktiven Settings kommt und Arena, also ist auch nicht besonders weit. Hat es denn diese Verknüpfung? Im Beruflichen zwar nicht, aber für dich so vom Bewusstsein her mit dem, was du studierst und dem Fußball immer gegeben? Oder wie hat sich das entwickelt?
Das hat sich tatsächlich so entwickelt. Also ich war vorher, ging es mir klassisch darum, mir Konflikte anzuschauen, auf Entwicklungen zu schauen. Das mache ich immer noch. Aber in den letzten Jahren hat sich stärker herauskristallisiert, darauf zu gucken, wie werden denn solche Sachen eigentlich ausgehandelt durch die unterschiedlichen sozialen Welten, die jetzt zum Beispiel im Fußball anwesend sind. Also wie handeln Fans und Polizei und Verbände eigentlich Dinge miteinander aus, ohne dass sie dafür auch unbedingt an einem Tisch sitzen müssen, notgedrungen, sondern was passiert da? Warum gucken wir mit bestimmten Perspektiven auf ein Feld, auf ein Thema? Und was hat das alles dann mit der Entwicklung von Konflikten zu tun? So dass das eigentlich so über die Jahre angewachsen ist und mein Fokus sich immer mehr daraufhin verschoben hat, zu gucken, ja, wie gehen wir mit Konflikten um?
Und gleichzeitig aber, wenn wir von sozialen Welten sprechen, hat das ja schon auch einen positiven Wert, oder? Also weil eine soziale Welt, ein sozialer Raum bedeutet ja auch erstmal was, wo Menschen miteinander in Verbindung sind und was eben auch gute Seiten hat, oder? Schaust du da auch drauf?
Ja, total. Also das ist wirklich so auch das, was ich am spannendsten finde. Also ein Konflikt ist ja auch nicht per se was Schlechtes, er ist auch nicht per se was Gutes. Es ist erstmal nur, dass Interessen aufeinanderprallen, die in irgendeiner Weise dann eben miteinander ausgehandelt werden müssen. Und so eine soziale Welt der Fans hat natürlich positive Werte, genauso wie die soziale Welt der Polizei oder der Verbände. Also überall gibt es eben positive oder weniger positive Aspekte. Mir geht es auch gar nicht so darum, den Konflikt in irgendeiner Weise zu bewerten, sondern eher eben genau zu gucken, was bringen die Leute mit rein, welche Interessen prallen da eigentlich aufeinander und welche sind denn überhaupt noch aushandelbar. Es gibt Interessen, wo vielleicht viel, viel mehr Spielraum noch ist. Und als man das vielleicht auch innerhalb so eines Konfliktes wahrnimmt. Und das finde ich total spannend, um eben auch zu schauen, wie kann ich Konflikte eigentlich konstruktiv bearbeiten.
Auf die konkrete Thematik mit dem Fußball kommen wir später nochmal intensiv. Was ich ganz interessant finde, du hast das jetzt gerade schon gesagt, ne, mit dem Konflikt muss ja überhaupt nicht was Negatives sein. Es gibt ja so bestimmte Bereiche, nicht nur im Fußball, sondern generell in der Gesellschaft, wo man so merkt, da schrecken die Leute so vor zurück. Also zum Beispiel höre ich das immer wieder, wenn man mit Vereinen spricht, so über das Thema Prävention beispielsweise, was sexualisierte Gewalt angeht oder auch Rassismus prävenieren oder, dass Vereine so sagen, na ja, wenn wir uns damit beschäftigen, sieht es ja so aus, als hätten wir damit ein Problem. So. Und das ist ja so eine total schräge Annahme eigentlich, weil man arbeitet ja präventiv, um die Probleme vielleicht eben gar nicht zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man auf die Thematik Konflikte schaut, ist es ein bisschen so ähnlich, oder? Die Leute sehen immer den Konflikt als etwas, was halt schlecht ist. Aber wenn man sich mit Konflikten beschäftigt, geht es ja eigentlich darum, sie zu lösen, oder nicht?
Genau, ich würde gar nicht so weit gehen, zu sagen, sie zu lösen, sondern sie auf eine gute Art zu bearbeiten oder mit ihnen umzugehen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du da gerade ansprichst, weil wenn ich, also jedem Konflikt wohnt natürlich so ein gewisses Potenzial an Eskalationsmöglichkeit, an Gewaltmöglichkeit inne. Also das bringt er mit. Und wenn wir auf Konflikte schauen, dann haben wir immer sofort den Worst Case im Kopf. Also wir sehen sofort eine super Eskalation und das tatsächlich auch unabhängig von Fußball, das finden wir überall. Und das macht es dann auch ein bisschen problematisch oder sehr herausfordernd, damit umzugehen, weil es dann schwierig wird zu sagen, okay, wir haben so einen Konflikt hier zwischen zwei oder auch mehreren Parteien und das ist erstmal super. Also das ist ja total irritierend, sowas dann zu hören, weil die großen Themen, die dahinter liegen, die sind natürlich überhaupt nicht super. Aber es muss nicht immer sofort das Schlimmste damit gemeint sein. Also gerade das Beispiel, was du angeführt hast, präventiv da drauf zu gucken, heißt eben auch, bestimmte Sachen überhaupt gar nicht erst in so eine Eskalationsspirale reinkommen zu lassen oder bestimmte Aspekte überhaupt gar nicht erst groß werden zu lassen, sondern eben zu gucken, wie kann ich für alle Beteiligten eigentlich ein Feld so gestalten, dass möglichst viele Interessen berücksichtigt werden.
Ja, total spannend. Und was ich auch spannend finde, wenn man sich so anschaut, die verschiedenen Bereiche, in denen du dann unter dem Thema Konflikte gearbeitet hast oder mit dem Thema und ja auch geforscht und gelehrt, dann tauchen da Sozialisation und Gewaltverzicht als Themen immer wieder auf. Und bei Sozialisation eben auch das Thema politische Sozialisation. Und ich habe mich so gefragt, ist das was, womit du dich auch beschäftigt hast? Wann passiert die? Also gibt es sowas wie einen Zeitraum in der Entwicklung von einer Person, wo in der Regel eine politische Sozialisation stattfindet? Und kann man da später nochmal ran?
Oh, das ist so ein spannendes Thema. Das ist tatsächlich auch eins meiner Herzensthema, leider so ein bisschen als Nebenschauplatz geworden. Aber politische Sozialisation beginnt im Kindesalter. Und interessanterweise, es gibt so Forschung von einem israelischen Forscher, Batal heißt der, der gesagt hat, Kinder, die in konfliktiven Settings aufwachsen, für die beginnt das sogar noch früher, teilweise vor der Geburt. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Ich kann nur die Studien von ihm empfehlen. Also politische Sozialisation beginnt von Anfang an. Also ne, sehr früh, weil man muss vielleicht auch so ein bisschen darauf gucken, was heißt denn überhaupt politische Sozialisation? Wir sind sehr schnell dabei, bei politischem oder Politik immer in so einem Links-Rechts-Schema zu denken. Aber eigentlich meint es ja, wie wollen wir eigentlich miteinander zusammenleben? Welche Regeln stellen wir auf, um das zu tun? Wie wollen wir miteinander umgehen? Was sind Werte für uns? Was sind Richtlinien für uns? Und das meint politisch. Und das beginnt halt im Kindesalter schon. Ne? Also im Kindergarten wird schon ausgehandelt, wie bestimmte Sachen gesehen werden, ob man Menschen einschließen möchte oder ausschließen möchte, mit welchem Blick, mit welchem Menschenbild man eigentlich unterwegs ist. Das alles beginnt sehr früh und hat dann noch mal so ein Drall, glaube ich, in das, was wir oft in dieses Links-Rechts-Schema packen, so in der Pubertät. Also da beginnt das, glaube ich, noch mal ein bisschen stärker. Es gibt einen wesentlichen Einflussfaktor, das ist selbstverständlich die Familie, vor allem aber auch, wie viel darüber gesprochen wird in der Familie. Ist das Thema beim Abendbrot? Guckt man zusammen sowas wie irgendein Nachrichtenformat? Spricht man über die Ereignisse in der Welt, in der Gesellschaft? Sind alles so Faktoren. Schule spielt eine zu geringe Rolle in
Oh,
diesem
spannend, okay.
Punkt. Ja, das ist auch etwas, was man immer wieder versucht anzugehen, dass selbst im Politikunterricht sehr wenig eigentlich über politische Aspekte gesprochen wird, dass das mehr so ein Faktenlernen ist, aber weniger so auf die Richtung Aushandlung geht oder auch, naja, eine Meinung herauszubilden, ein eigenes Standing, also sich selber, also die eigene Position eigentlich zu finden zu bestimmten Thematiken. Das kommt leider immer zu kurz. Aber auch der Freundeskreis und auch Szenen oder Subkulturen haben ganz entscheidenden Einfluss darauf, wie meine politische Sozialisation das vollzieht. Und deine Frage war ja auch, kann ich da nochmal drauf zurückgreifen? Sozialisation ist wirklich ein lebenslanger Prozess und gerade bei der politischen Sozialisation sieht man das sehr gut. Man kann das in jedem Alter und das ist, also wie gesagt, das vollzieht sich eigentlich durchgehend.
Ich finde das total spannend, was du gerade gesagt hast, im Hinblick auch auf, wie darüber gesprochen wird. Also wenn ich mich so zurückerinnere, wie bei mir in der Familie Politik in Anführungszeichen ausgehandelt wurde. Also ich bin Jahrgang 78, meine jüngere Schwester ist Jahrgang 81 und wenn bei uns zu Hause das Thema Politik angesprochen wurde, dann hat man darunter eigentlich immer Parteipolitik verstanden. Und dann gab es diesen Abwehrreflex. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so extrem ist, aber damals war das auf jeden Fall so, dass man selbst so im familiären Kontext gesagt hat, was man wählt, darüber spricht man nicht. Und damit war dieses ganze Thema eigentlich beerdigt. Was ja, muss man sagen, eine Katastrophe ist, weil du ja gerade schon richtig gesagt hast, die Familie spielt eine total wichtige Rolle. Und ich finde super interessant einen Begriff, den du benutzt hast, nämlich Werte. Ist Werte nicht was, worüber wir viel mehr sprechen müssten, wenn es um sowas wie ein politisches Verständnis geht? Also was sind die Werte, die ich als Person und als Gesellschaft haben möchte und wie komme ich dahin?
Absolut, also aus meiner Perspektive auf jeden Fall. Man kann es auch so ein bisschen anders noch fassen. Manche arbeiten lieber mit dem Begriff des moralischen Kompasses. Ne? Also es braucht halt einfach eine Richtung, in die man geht. Und in der Regel geht so eine Gesellschaft auch eine ähnliche Richtung. Aktuell wird es gerade ein bisschen schwierig, weil da sich doch eine Polarisierung, also das ist ja auch das, was die Polarisierung meint, dass es nicht, also oder dass die Gefahr besteht, dass die geteilten Werte, die eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, aber auch eine Gruppe eigentlich braucht, dass die so ein bisschen auseinandergeht. Und die Verständigung darüber, ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also ganz egal, ob gesamtgesellschaftlich oder im Fußball, weil das auch immer eine Diskussion darüber ist, wo sind denn eigentlich meine Grenzen? Wo sind meine roten Linien? Was kann ich gut vertreten? Wo kann ich gut mitgehen? Wofür brenne ich? Wo ist aber wirklich auch, ja, meine persönliche Grenze erreicht? Und das finde ich ganz entscheidend, also gesamtgesellschaftlich, fußballspezifisch und in ganz vielen Bereichen.
Ja, total. Und Gewaltverzicht passt da ja auch sehr rein. Also einmal ist das ja schon ein Wert in sich. Und zum anderen, wenn man, weil du jetzt gerade Grenzen benannt hast als Begrifflichkeit in dem Ganzen, Gewaltverzicht bedeutet ja nicht nur ein Verzicht auf physische Gewalt, sondern eben beispielsweise auch darauf zu versuchen, gewaltsam die Grenzen anderer Menschen zu verschieben, oder?
Ja, genau. Die Untersuchung, die ich gemacht habe damals in dem Kontext, als ich dazu noch geforscht habe, waren auch wieder bei jungen Menschen in vier europäischen Ländern. Und da ging es eben um die Frage, eigentlich eher so in die Richtung, Jugendliche, die in Gewaltkontexten aufwachsen, also die sehr stark von Gewalt umgeben sind. Und ich habe mich da auf Familie und Schule erstmal fokussiert. Also die an der Schule sind mit sehr vielen Jugendlichen, die Gewalt ausüben, die aus Familien kommen, wo Gewalt ausgeübt wird. Warum üben die eigentlich selber keine Gewalt aus? Also das war erstmal, ich habe die Frage, die sonst immer gestellt wird, umgedreht und gesagt, warum gibt es so viele Kinder und Jugendliche, die sagen, ich übe trotzdem keine Gewalt aus? Und bin dann so in den Bereich gegangen, dass ich gesagt habe, okay, also wenn ich als Schülerin an einer Schule bin, wo sehr viel Gewalt ausgeübt wird, körperliche wie psychische Gewalt oder auch verbale, emotionale Gewalt, dann wird der eigene Gewaltverzicht zu einer aktiven Gewaltvermeidungsform. Also das ist dann etwas Aktives. Das ist nicht einfach nur, das sind nicht Jugendliche, die einfach nichts tun, sondern die aktiv etwas dafür tun, dass sie es nicht machen, weil rein von der Logik her, von der Anpassungsfähigkeit her, was man immer so schön sagt, was Jugendliche können sollen, würde es ja viel mehr Sinn ergeben, sich an das Umfeld anzupassen. Das tun sie aber nicht. Und das ist aber ein aktiver Schritt, den sie gehen müssen. Und dann habe ich eben noch einen Punkt weitergeguckt und das war das, was du gerade gefragt hast. Was befähigt sie eigentlich dazu, keine Gewalt anzuwenden oder eben halt auch im Konflikt zu intervenieren, wenn Mitschüler in einen Konflikt geraten, der eben eine Eskalation beinhaltet? Und was brauchen sie dafür? Und das hat mich halt so umgetrieben, weil ich, also es ist halt total schwierig als Jugendlicher in so einem theoretischen Widerspruch aufzuwachsen. Auf der einen Seite wird dir gesagt, der Wert der Gesellschaft ist Gewaltfreiheit und dein individueller Wert sollte Gewaltverzicht sein. Also das gehört zu deiner Sozialisation dazu, das musst du lernen. Und auf der anderen Seite sind sie permanent von Gewalt umgeben und sehen halt, dass insbesondere auch Erwachsene ihre Konflikte ja zunehmend wieder mit Gewalt lösen. Und das ist erstmal ein theoretischer Widerspruch, in dem ich aufwachsen muss. Und da war für mich die Frage, warum tun sie das? Also warum schaffen sie das? Wie schaffen sie das? Und was können wir daraus lernen? Und da ist zum Beispiel ein entscheidender Faktor, wir reden ja ganz oft über Empathie. Und das spielt auch eine große Rolle. Aber wenn es um die Frage geht, wie kann ich aktiv Gewalt bei mir, aber auch bei anderen vermeiden oder versuchen zu verhindern, dann ist es nicht so die emotionale Empathie, also das Mitgefühl, was eine Rolle spielt, sondern das Ergebnis ging dahin, dass es vor allem die kognitive Empathie ist, also die Perspektivenübernahme. Und nicht, ich kann mich so gut in den anderen reinfühlen, sondern ich höre mir im Konflikt beide Seiten erstmal an. Ich wäge ab, ich nehme mein ganzes Konfliktwissen, was ich habe, und versuche, eine gute Entscheidung für diese Situation zu treffen. Das fällt darunter. Und da fing das dann eben halt auch an mit den Aushandlungsprozessen, dass ich gesagt habe, okay, aber wie können das Kinder und Jugendliche schon miteinander aushandeln? Und was bedeutet das dann für andere Felder? Und da war ich dann auch relativ schnell beim Fußball.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ein kurzer Weg ist. Und es ist ja auch erstmal ein hoffnungsfrohes Ergebnis der Forschung, oder? Also, weil es bedeutet ja, es gibt eine Bereitschaft und ein Vermögen, diese andere Perspektive eben einzunehmen und daraus etwas für sich abzuleiten.
Ja, voll. Und ich finde es so schade, dass genau solche Sachen auch im wissenschaftlichen Bereich immer untergehen. Also es gibt einen Konfliktsoziologen, Randall Collins, der irgendwie vor 20, 25 Jahren schon gesagt hat, auch ein super gewaltbereiter Hooligan rennt nicht 24/7 durch die Gegend und sucht nach Gewaltausübungsmöglichkeiten. Das hat auch viel mit Umfeld, mit Gelegenheiten, mit Situationen zu tun. Das ist hochsituativ alles. Und wir sind nicht diese abgrundtief schlechten Menschen, die nichts anderes vorhaben, als in einem Konflikt andere in irgendeiner Weise kaputt zu machen oder zu zerstören. Und das finde ich halt viel wichtiger, das mal hervorzuheben. Damit will ich nicht klein machen, dass es Konflikte gibt, die wirklich in ernsthafte Gewalt münden können. Aber da gibt es genug Leute, die darauf schauen. Ich will eher darauf schauen, wie kann man eben diese Konflikte so bearbeiten, dass alle halbwegs gut daraus kommen.
Ja, total gut. Und also was ich auch ganz spannend fand, du hast jetzt gerade selber von deinem kurzen Weg dann gesprochen zum Fußball. Du hast ja eben viele Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit einem Schwerpunkt auf auch durchaus so also schulische Bereiche, Sozialisation, außerschulische Bildung gearbeitet. Und ich habe mich gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass ich selber noch nie so diesen inneren Vergleich gezogen habe zwischen so einer Fankurve und einem Schulhof. Also weil, ja, also im Ernst, ein bisschen ist doch so eine Kurve so ein altersflexibler Schulhof. Also da stehen ja nicht nur, aber schon auch mit einem gewissen Schwerpunkt eben jüngere Menschen und diese ganzen Aushandlungsprozesse, die du ja auch schon angesprochen hast, ich finde, da gibt es durchaus eine innere Vergleichbarkeit. Wie findest du nicht?
Total. Ich finde das so super, dass das mal jemand wahrnimmt.
Ich habe auch lang genug gebraucht, also.
Was ich immer sage, also es sind halt Konflikte funktionieren halt nach einem bestimmten Schema und es kommt halt darauf an, wer ist in diesem Konflikt involviert und dann hat man so unterschiedliche Verhältnisse und dann kann eben so eine Kurve mal zu einem Schulhof werden und die Polizei wird dann halt zum Lehrer, der die Pausenaufsicht macht. Klar, also auch wenn das jetzt so ein bisschen lustig klingt, aber die Mechanismen dahinter oder Prozesse dahinter sind tatsächlich sehr ähnlich gestrickt. Auch Familien oder auch ganz andere. Im Prinzip sind das halt Räume, wo Interaktionen geschehen, Menschen zusammenkommen, sich mit reinbringen, ihre Ansichten mit reinbringen, ihre Einstellungen, ihre Erfahrungen und dann eben, ja, aufeinandertreffen. Und dann muss man halt schauen, was passiert da jetzt raus?
Und was ich da dann aber total interessant finde, also wir haben ja schon gesagt, du hast in diesem Bereich erziehungswissenschaftlich lange bewegt, dann warst du im Bereich soziale Arbeit beim Institut für soziale Arbeit auch. Und soziale Arbeit ist ja durchaus auch das, was in den Fanprojekten mit passiert. Du bist ehrenamtlich im Beirat von zwei Fanprojekten, da können wir vielleicht nachher auch noch kurz drauf schauen. Und bist aber jetzt eben seit einem Dreivierteljahr bei der COFAS. Also Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit und da im Projekt Fans und Polizei Konflikte transformieren. Bevor ich dich bitte, uns das Projekt vielleicht mal vorzustellen, du hast den Vergleich, also nach der Geschichte, ne, Schulhof, Kurve, auch dann den Vergleich ein bisschen gezogen, also Lehrer, Polizei. Was sich da ja wiederholt ist, dass es eine Machtungleichheit gibt, oder? Ist das auch ein Teil des Konfliktes?
Machtverhältnisse spielen eine ganz entscheidende Rolle, vor allem aus der Perspektive mit diesem Ansatz der sozialen Welten und Arenen, wie ich da also in meinen Arbeiten darauf geschaut habe in den letzten Jahren, aber auch aktuell drauf schaue. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Konflikt immer dann entsteht, wenn zwei Interessen aufeinander prallen und das ist ja auch nichts Negatives, man kann es ja auch positiv formulieren, da sind zwei Parteien, die haben eine Leidenschaft für ein Thema und die wollen was umsetzen und die haben eine Idee, wie es richtig gut funktioniert. Und dann ist die Frage, was setzt sich eigentlich durch? Auch in Aushandlungsprozessen, auch Aushandlungsprozesse sind nicht auf Augenhöhe. Und dann spielen die ganzen Machtdimensionen, die unterschiedlichen, eine sehr entscheidende Rolle. A, schon, wer wird gehört, wer wird gesehen, wer darf mitsprechen, welches Narrativ oder Deutungsmuster, also welche Ansicht über ein Thema, welche Erklärung wird eigentlich weitertransportiert? Das sind alles Machtaspekte, die dabei eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und das muss auch berücksichtigt werden. Und dann gibt es auch immer so den Versuch von Ermächtigungsprozessen oder von Entmachtungsprozessen in solchen Konflikten auf dem Schulhof, in der Familie, wie im Fußball. Und das ist wirklich spannend, sich das anzuschauen, weil überall, wo Bewegung ist, kann man davon ausgehen, da sind Ansatzpunkte.
Und kannst du das Projekt konkret mal ein bisschen erklären? Also worum geht es da? Es wird gefördert, habe ich gelesen. Auf was für einen Zeitraum ist das angelegt? Gibt es sowas wie ein erklärtes Ziel oder startet man in sowas ergebnisoffen? Erzähl doch gerne mal.
Also, Das heißt ja FAPO, Fans und Polizei, Konflikte im Fußball transformieren. Das sind ja auch immer so schöne Titel, die solche Projekte haben. Unser Ziel ist eigentlich, den Konflikt zwischen Fußballfans und Polizeien, beziehungsweise die Konfliktlinien von Grund auf zu verstehen und wirklich zu verstehen, was steht dahinter. Das bedeutet zum einen zu gucken, wie entstehen eigentlich solche Konflikte in dem Feld. Und das sind ja auch Konflikte, die schon sehr lange da sind. Also auch ein bisschen zu gucken, was ist denn das für eine Konfliktgeschichte, die dahinter steht? Wie hat sich das entwickelt? Wie wird das von außen mitbestimmt? Wer spielt überhaupt eine Rolle? Also wieder die Frage nach den sozialen Welten. Es geht viel darum, wie wird das wahrgenommen? Aber, und das ist, glaube ich, das Entscheidende in diesem Projekt, wir wollen das auch bearbeiten. Also wir wollen wirklich da dran gehen. Es gibt so viele gute Ideen und so viele gute Konzepte, die in den letzten 10, 15, ach fast schon 20 Jahren zu diesem Thema gemacht wurden. Und irgendwie gehen die immer so ein Stück weit unter. Und unser Ziel ist so ein bisschen, die wieder sichtbar zu machen und gemeinsam zu versuchen. Und dafür versuchen wir eben so eine AG aufzubauen, wo Fußballfans und Polizeien eben zusammenkommen und nach guten Lösungsansätzen suchen, beziehungsweise die ausprobieren, wie man bestimmte Aspekte, die verhandelbar sind, eben behandeln kann. Das ist so ein bisschen das Gros des Projektes. Ich glaube, was nochmal ganz entscheidend ist, es gibt so viele Projekte zu Konflikt und Fußball oder ich sag mal so viele Artikel dazu und so viele wissenschaftliche Literatur dazu. Wir fangen definitiv nicht bei Null an in unserem Projekt. Also ein erklärtes Ziel von uns ist auch, erstmal aufzuarbeiten, was es bisher schon gab. Und ich sag mal, aus den Erfolgen zu lernen, aber auch aus den Fehlern, die vielleicht bisher gemacht wurde, zu lernen. Eben zu gucken, okay, wo ist es denn gescheitert? Warum stehen wir immer wieder eigentlich an ähnlichen Stellen, teilweise sogar an denselben Stellen? Was wurde vielleicht ausprobiert und hat nicht funktioniert, aber was könnte jetzt funktionieren? Oder was sollte man einfach lassen, weil man festgestellt hat, es bringt überhaupt gar nichts? Oder wo verrennen wir uns? Das sind alles so Punkte, die wir eben in diesem Projekt angehen wollen. Es ist erstmal auf 4 Jahre angelegt, bis Ende, also wir sind ja schon seit einem Jahr dran und haben angefangen mit so einer Forschungsphase, um eben genau die Konflikte herauszuarbeiten. Haben Fokusgruppen mit vielen Beteiligten geführt, also mit Fanprojekten, aber auch Fanbeauftragten, Sicherheitsbeauftragten. Haben Interviews geführt mit Fußballfans und Polizeien, um eben halt zu versuchen, möglichst viele Perspektiven einzuholen. Und dann kommen wir halt als Wissenschaftlerinnen ins Spiel, die ja nochmal so eine andere Position, auch wir sind eine soziale Welt in dem Feld, nochmal eine andere Position draufwerfen und zu sagen, okay, wenn wir jetzt mal uns die unterschiedlichen Perspektiven anschauen, die unterschiedlichen Ausschnitte von Wirklichkeiten, von Wahrnehmungen, was können wir denn jetzt eigentlich über diesen Punkt sagen? Weil ein Punkt ist noch, finde ich, noch total entscheidend. Ich spreche auch mehr für mich als für alle anderen gerade. Aber für mich persönlich ist noch entscheidend, wir haben so oft solche Aussagen wie, naja, das kommt alles wellenförmig oder der Konflikt ist halt dies oder der Konflikt ist halt das. Aber irgendwie setzt man sich gar nicht so damit auseinander, was das denn heißt. Was heißt denn, wellenförmig kommen bestimmte Eskalationsspitzen wieder? Was heißt denn, wellenförmig hat man eine Dramatisierung oder eine Entdramatisierung? Also uns, das meinte ich zu Beginn mit von Grund auf verstehen. Wir wollen wirklich nochmal da dran gehen, auch herauszuarbeiten, was ist denn jetzt eigentlich genau der Konflikt? Was sind denn genau die Themen? Und da auch ein bisschen zu versuchen, hinter diese großen Buzzwords zu schauen.
Das mit der Konfliktgeschichte finde ich einen Punkt. Also auch ne, sowohl die Geschichte als auch das, was du gerade gesagt hast mit dem Wellenförmigen und dass man bestimmte Sachen immer so wie so hinnimmt und so wiederholt, aber es kriegt irgendwie nicht so eine richtige inhaltliche Schwere. Also man sagt das, man stellt es so fest und dann steht der Satz so im Raum und dann ja, macht man halt weiter, ohne dass man irgendwie eine Konsequenz daraus zieht. Was würdest du denn sagen, was so eine Konfliktgeschichte und so Wellen in dem Konflikt angeht, was habt ihr da vielleicht schon rausgearbeitet?
Also in dem Projekt, wie gesagt, wir haben jetzt mal gerade die Forschung gemacht und sind jetzt gerade an der Auswertung. Von daher wäre ich da jetzt auch vorsichtig mit so Halbwissen, und würde das ungern. Aber was man, glaube ich, schon auch erkennen kann und sind so bestimmte Thematiken, die immer wieder auf die Agenda kommen. Was ich ganz spannend fand, war zum Beispiel, wenn man sich die Diskussionen um die Innenministerkonferenz letztes Jahr im Dezember anschaut. Und durch Zufall wurde mir bei YouTube in die Timeline so ein paar Protestsongs aus 2012 von Fußballfans gespielt. Und die habe ich mir dann angehört und dann habe ich gedacht, oh wow, das sind eins zu eins die gleichen Aussagen, die gleichen Bitten, die gleichen Kritiken. Und ich habe mir gedacht, also ich komme dann immer wieder an den Punkt, dass ich denke, haben wir denn nichts gelernt? Also sind wir immer wieder an demselben Punkt? Führen wir immer wieder dieselben Debatten über irgendwelche, was ist Körperverletzung, was ist Landfriedensbruch, was ist, aber wie viel Technik brauchen wir zur Überwachung? All diese Thematiken von Pyrotechnik als Dauerbrenner möchte ich gar nicht erst anfangen.
Ist
Und
auch schön
ich
als
glaube,
Dauerbrenner.
das hatte ich mal auf einer Folie stehen. Seitdem finde ich diese Phrase sehr schön.
Ganz fantastisch.
Das ist meine Phrase, die ich gerne drische dann in dem Moment. Genau, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, einmal nochmal sich, also wirklich diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wie hat sich das alles entwickelt, wann sind welche Themen aufgetaucht, wie wurden sie dann bearbeitet, kann man so Stellschrauben oder, ach, Stellschrauben ist auch immer so ein technischer Begriff, aber kann man so Punkte eigentlich herausarbeiten, wo man sagt, okay, irgendwie ist da so der Punkt, da ist es vielleicht ein bisschen schiefgegangen, in Anführungsstrichen. Also da wurde ein Thema liegen gelassen oder nur einseitig behandelt oder man ist nicht weitergegangen oder man hat sich verrannt. Weißt du, so das sind so Punkte, die wir uns davon erhoffen. Aber uns geht es natürlich auch sehr stark um die Perspektiven, die aktuell im Feld sind. Darum auch die Interviews und die Fokusgruppengespräche, die wir gemacht haben, um zu gucken, okay, wenn das alles wellenförmig ist und alles wiederkommt, wo sind wir denn gerade?
Ja.
Also in welcher Welle sind wir gerade unterwegs und wo stehen wir gerade und wie sind denn aktuell eigentlich die ganzen Konstruktionen, die ganzen Sichtweisen, Perspektiven, Positionen zu einem Thema? Und das ist ja, also eine nächste Phrase, die, glaube ich, seit ewig schon im Feld ist, ist ja, die Fans gibt es nicht, aber es gibt auch nicht die Polizeien oder die PolizistInnen. Es gibt auch nicht die VerbandsvertreterInnen. So, es ist ja sehr viel, also gerade im Fußball finde ich es so auffällig, mit wie viel unterschiedlichen Lebensgeschichten, beruflichen Entwicklungen, Erfahrungen, Erlebnissen, Einstellungen Menschen da eigentlich zusammenkommen. Egal in welchen Kontexten. Und das führt natürlich dazu, dass das so ein Feld auch vielleicht ein bisschen konfliktiver ist als jetzt ein anderer Bereich, wo alle so mit dem gleichen Verständnis, mit dem gleichen Wunsch unterwegs sind.
Ja, also ich finde, ganz viel von dem, was du sagst, möchte ich quasi Stickbilder mitmachen und auch wirklich, also wichtig im Sinne von diese Feststellung einfach mal zu machen, weil das mit den Wellen, ich meine, als eine, die einerseits im Fußball mal als Fan sozialisiert wurde und andererseits den Fußball aus so einer journalistischen Vogelperspektive jetzt auch schon also 2 Jahrzehnte begleitet, würde ich das total unterschreiben. Und aus dieser Vogelperspektive heraus habe ich dann häufig so dieses, dass ich denke, come fucking on, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass man das jetzt eben so wiederkäut, ne? Und aber, und das ist ja dann das Thema, was du hast mit den Konflikten und wie man sie bearbeitet, der Grund, zumindest wäre das mal meine steile These, warum diese Wellen eben so sich wiederholen, liegt darin, dass die Bearbeitung immer irgendwann stockt. Und das ist ja vielleicht ein Punkt, auf den man irgendwie auch schauen muss. Also, wie kann man es schaffen, dass die Parteien in einem Konflikt nicht immer wieder an Punkte geraten, wo sie sagen, nö, aber hier geht's nicht weiter, weil da sind wir jetzt jeweils nicht bereit, von gewissen Dingen abzurücken. Und es geht ja in dem Verhältnis zwischen Fans und Polizei, also idealerweise schon darum, gewisse Dinge so zu bearbeiten, dass man sich bewegt. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Ja, also da sind ja gleich zwei spannende Punkte drin, die ich gerne was zu sagen würde. Nämlich einmal dieser Punkt, es braucht nachhaltige Lösungen. Also ich mache heute eine Tapete nach der anderen, merke ich gerade, aber wir können das ja als Aufhänger nehmen. Also das ist tatsächlich so ein Punkt, den wir auch, wenn wir mit Fußballfans sprechen und sie gefragt haben zum Beispiel, ob sie überhaupt Teil dieses Projektes sein wollen, also über Interviews oder Mitwirkungen in dieser Arbeitsgruppe, immer wieder gehört haben, ja, aber es gab doch schon so viel und ja, aber wir haben doch schon und wir haben uns so aufgerieben und das stimmt ja auch. Mhm. Es ist ja, ne, es ist ja wirklich wahr, wenn man sich anguckt, was es alles an Gremien gab.
Ja.
Und der entscheidende Punkt ist, die Forderung nach nachhaltigen Lösungen ist schon lange da. Auch dieser leidige Satz von, wir haben kein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.
Ja.
Der auch in allen Kontexten immer wieder rausgehauen wird. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so der Punkt, wo wir uns jetzt erstmal erhoffen, dass wir da auch mit reinsteigen können, nämlich genau da reinzustechen und zu sagen, okay, was könnte denn aber eine nachhaltige Lösung sein? Und wenn wir so weit nicht kommen, zumindest zu fragen, was braucht es denn dafür? Wie kann es Personen überdauern? Also das ist ja auch so ein großes Ding, was immer wieder gesagt wird, ja, das ist alles so personenabhängig und darum scheitert's. Und auch das stimmt.
Ja, auch aber dann, übrigens im Dialog mit Verbänden, ne? Also Fans total, und Verbände, ganz, ganz extrem.
Total, und dann hält man da irgendwie an und dann bleibt man stehen und dann ist das halt so. Und ich wünsche mir, dass wir mit diesem Projekt so einen Schritt weitergehen können und eben genau dann, wenn es anfängt zu knirschen und so richtig, ja, schon fast körperlich knirscht, dann den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, was machen wir damit? Was können wir versuchen? Wie können wir da rauskommen? Wir sind nicht da, um den Fußball zu befrieden oder wir werden da jetzt auch nicht, ne, das ist gar nicht so unser Anspruch. Ich glaube, wir sind alle so hoch motiviert in diesem Team, dass wir einfach Bock haben, jetzt diesen Schritt weiter zu gehen, diesen ganz entscheidenden. Und da sind wir auch bei dem zweiten Punkt, den du angesprochen hast, mit der Bewegung. Ich habe ein bisschen den Eindruck, das ist jetzt aber keine wissenschaftliche Erkenntnis, sondern so mein persönlicher Eindruck, dass dieser Wunsch, diesen Schritt weiterzugehen, bei ganz vielen Menschen im Fußball gerade vorhanden ist. Mhm. Auch bei Fußballfans, auch bei PolizistInnen, nicht bei allen, aber bei einigen glaube ich doch, die sagen, ey, nee, komm, ich habe da jetzt auch wirklich, ich reibe mich hier jetzt auch wirklich seit 10, 20 Jahren auf. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und da gibt es eben noch einige, die sagen, okay, dann gehe ich jetzt nochmal einen Schritt. Ich versuche es nochmal. Und unser Ziel dabei ist so ein bisschen zu gucken, okay, diesen einen Minischritt weiter. Mhm. In der Hoffnung, dass wir dann auch wirklich einen Schritt weiterkommen.
Mhm. Eine Sache, von der man, glaube ich, also gefahrlos feststellen kann, dass sie für die Fans frustrierend ist, ist das, worüber wir vorhin schon ganz kurz gesprochen haben, das Thema Machtverhältnis. Mhm. Und da geht es ja auch um eine Deutungshoheit, um eine Kommunikationshoheit. Also ich würde sagen, aus meiner Beobachtung, es gibt mittlerweile das ein oder andere Medium, was eben dann nicht mehr, wenn es mal geknallt hat, Polizeiberichte einfach ohne irgendwie Rückfragen übernimmt und sagt, so war's, sondern vielleicht auch mal die andere Seite noch dazu befragt, aber das ist längst immer noch kein Standard. Und es ist schon so, dass man sagen kann, die Fans sind da ja als Gruppe deutlich heterogener als die anderen Player in dieser ganzen Thematik, weil es auch innerhalb der Fans dann Leute gibt, die sagen, naja, die Ultras oder die aktive Fanszene, die sind ja auch so und so und bla und blub und die Polizei hat da sicherlich schon irgendwie erstmal recht und das wird schon so gewesen sein. Und das führt natürlich nachvollziehbarerweise auch irgendwie zu einem Frust bei dem, was man eben unter aktiven Fans versteht. Gleichzeitig ist es so, dass wenn es dann clasht zwischen Fans und Polizei, oft ja auch, also ganz viele Fangruppen da irgendwie mit einbezogen sind, wenn dann beispielsweise Fangruppen festgesetzt werden oder ein Zug nicht weiterfährt oder. Wie kann man denn diese Konfliktlinien bearbeiten aus deiner Sicht und wie kann man dieses Ungleichgewicht vielleicht auch ein bisschen auflösen?
Ja, wenn ich darauf eine Antwort hätte, Mara.
Ich komme hier heute mit den ganz kleinen Fragen.
Ja, ich merke das schon, finde ich aber super. Weil kann ich mich auch gedanklich ja mal ein bisschen austoben. Ich frage mich gerade, ob nicht der erste Schritt vielleicht sein sollte, dieses Machtverhältnis mal anzuerkennen auf eine nicht bewertete Art. Oh, das klingt jetzt so total, alle sagen jetzt, war die noch nie beim Fußball? Doch, war ich. Und zwar, was ich damit meine, ist, dieses Machtverhältnis ist da und es wird es immer geben. Und das ist das Verhältnis von, wir können zurückgehen, ne, bis, ich weiß nicht wo, Jugend gegen Staat von mir aus. Das ist ein Verhältnis, was nun mal ein Machtverhältnis ist. Die Frage sollte aber sein, müssen wir akzeptieren, dass dieses Machtverhältnis alles dominiert? Müssen wir, also wir reden gesamtgesellschaftlich von total viel Partizipation und überall entstehen jetzt irgendwelche partizipativen Kinder- und Jugendräte und Gremien und das ist hervorragend und super wichtig. Aber dahinter steht ja auch ein sich veränderndes, eine veränderte Sichtweise eigentlich auf, wer ist denn eigentlich hier Teil der Gesellschaft? Und dass eben andere dazugehören. Und wenn wir das mal mitnehmen würden in den Fußball und zu sagen würden, okay, wir können dieses Machtverhältnis nicht auflösen, das wird immer ein Machtverhältnis von, wir haben das mal in irgendeinem Artikel Bestimmer gegen Gehorchende genannt, das wird es immer bleiben, aber auch dieses Verhältnis ist gestaltbar. Und dieses Verhältnis ist auch so gestaltbar, dass Macht nicht missbraucht wird. Dass aber auch nicht die Tatsache, dass ich der weniger Mächtige bin, nicht missbraucht wird, sondern dass man sich stärker darauf konzentriert, so einen Blick darauf zu haben. Wer hat denn hier viel mehr Machtmittel? Wie sieht die Machtbalance aus? Und eben dann das Augenmerk darauf richtet, dass da eben kein Machtmissbrauch stattfindet. Das wäre, glaube ich, für mich so ein Schritt vor diesem Machtverhältnis auflösen, weil ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, dass Fußball irgendwann mal so ein anarchistisches Feld wird. Und auch im Anarchismus sind ja auch Machtverhältnisse vorhanden. Genau, also vielleicht geht es eher so ein bisschen darum, vorsichtig mit dem Herrschaftsverhältnis zu sein.
Auf jeden Fall finde ich einen total guten Blick. Dann wäre aber halt die Frage, also du hast jetzt gerade gesagt, ne, wenn man Machtmissbrauch quasi beschränken oder reduzieren würde. Es gibt aber in diesem ganzen Fußballumfeld ja schon fast, also kann man sagen, Instrumente für Machtmissbrauch. Also sowas wie eine Datei GewalttäterInnen Sport, wo man weiß, da landen auch immer wieder Leute drin, die da also ganz definitiv nichts drin zu suchen haben. Sowas wie Stadionverbote, die relativ rasch ausgesprochen werden können, bevor es also sowas wie eine rechtsstaatliche Überprüfung gegeben hat. Und da hat man ja schon zwei Themen, die total schwierig sind, wenn wir sagen, wir wollen Machtmissbrauch eindämmen. Und jetzt kommt auch noch dazu in dem einen oder anderen Bundesland, dass man diese Hochrisikospiele mit einem besonders hohen Polizeieinsatz begleitet, aber dass letztlich die Polizei auch eben das letzte Wort hat, was ist eigentlich ein Hochrisikospiel? Also da müsste man dann schon auch an die Strukturen ran, oder?
Ja, das ist ja genau der entscheidende Punkt. Und das ist ja auch der Punkt, wo ich sage, da müssten wir wirklich mal, und da wollen wir ja auch gemeinsam mit Fußballfans und mit Polizeien hingucken und zu überlegen, was ist denn da noch gestaltbar? Weil ich glaube, da ist viel, viel mehr drinne. Und wenn man sich die Punkte, die du jetzt gerade gesagt hast, dass die spielen auf so unterschiedliche Machtstrukturen, die so typisch für diese Gesellschaft sind. Also nehmen wir die Gewalttäterdatei Sport. Es gibt vielleicht auch noch andere Länder, aber Deutschland ist so ein typisches Land dafür, immer alles an Informationen zu sammeln und irgendwo abzuspeichern und so riesen Datenfriedhöfe teilweise anzulegen. Und Hauptsache habe ich. Also, ne, Info habe ich abgespeichert, alles gut. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun, wie so der Staat sich entwickelt hat, Deutschland, das Land sich entwickelt hat. Wir sind ein sehr bürokratisches Land. Wir sind sehr stark darauf fokussiert, Informationen zu sammeln und abzuspeichern. Und dann haben wir natürlich auch so, wir haben auch so leidige Intensivtäterdateien für Jugendliche, für so Intensiv- und Mehrfachtäterinnen. Da wird auch alles abgespeichert. Da werden auch Freundinnen und Freunde mit drin abgespeichert. Oder nee, ich glaube, das durfte gerade nicht. Aber naja, also immer wird alles über alle gesammelt. Was völlig aus dem Blick dabei gerät, ist, dass dahinter ja, also hinter diesen Zahlen und Fakten ja auch immer Menschen stehen.
Ja.
Und Situationen stehen, Prozesse stehen. Also das ist so, das geht so am Ziel oft vorbei. Also ich frage mich auch immer, jetzt habe ich da die Gewalttäterdatei Sport, was kann ich denn ehrlich damit erreichen? Also außer, dass ich Leute gesammelt habe.
Plus, das blendet ja auch alles komplett aus, dass Menschen sich weiterentwickeln können, ne? Also man
Total.
sammelt Daten dann an einem Punkt, an einem Zeitpunkt
Ja.
X, und über diese Daten wird ein Mensch dann immer aus diesem Datensatz heraus wieder und wieder beschrieben, auch wenn vielleicht 1, 3, 5 Jahre ins Land gezogen sind und die Person überhaupt nicht mehr so ist, wie sie zu dem Zeitpunkt der Datenerhebung war.
Und gleichzeitig sind die, die nicht drinne sind, völlig aus dem Blick. Also das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also nur weil jemand unterm Radar schwimmt, oder kein Ultra ist oder nicht in der aktiven Szene unterwegs ist, heißt es ja nicht, dass es nicht da auch Menschen gibt, wo man mal hingucken sollte. Und also ja, diese Datei gibt es jetzt. Es wurde viel daran kritisiert. RechtswissenschaftlerInnen haben wirklich auch sehr gut herausgearbeitet, wo die Problematiken dahinter stehen. Also ich bin jetzt keine Juristin, aber also diese ganzen Fragen auch von Datenschutz, von Entwicklung, aber auch von Sinn und Zweck des Ganzen. Also wir haben die Gewalttäterdatei Sport jetzt seit 1993, glaube ich. Also jetzt über 30 Jahre. Ich weiß nicht, was sie zur Prävention oder zur Bearbeitung von Konflikt beigetragen hat.
Weiß, glaube
Also
ich, niemand so genau. Also
also
jetzt mal, ich meine, das klingt sehr
ja.
flapsig, aber ernsthaft, also.
Ja, nein, nein, also ich meine das auch wirklich, wirklich ernst. Es gibt im Moment nicht so, also wenn man sich auch die CIS-Daten anguckt, die Einschätzung der Kategorie A und B bleibt weitestgehend gleich. Über
Ja.
den, ne, über, sagen wir mal, die letzten, weiß ich nicht, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre. Das bleibt gleich. Also das Potenzial, wenn man über alle drei Ligen hinweg guckt oder über alle Ligen hinweg guckt, dann hat man diese Auf- und Abstiege da auch nicht, diese Verzerrungen da mit drin. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für Einsatztaktiken irgendwie eine Relevanz haben kann, zu sagen, da kommen jetzt so und so viele Kategorie A-Fans und so viele Kategorie B-Fans. Wenn man sich aber anguckt, wie viele Konflikte auch außerhalb von Kategorie C passiert. Wolltest du was sagen?
Nee, ich wollte nur, also ja doch, ich wollte kurz einwerfen für die HörerInnen, die jetzt mit dem Begriff CIS, zumal das jetzt also akustisch natürlich was ist, was hier im Podcast auch häufig fällt, wenn es um Gender geht, aber an dieser Stelle ist jetzt CIS mit Z gemeint, nämlich die zentrale Informationsstelle Sporteinsätze, die eben immer wieder erhebt, was für Formen von Gewalt hat es im Stadion und im Stadionumfeld gegeben, wer ist da beteiligt, Fans, Polizei. Und eben diese Einstufung, was du gesagt hast, also von Fans, was jetzt eine Gewaltbereitschaft, eine mögliche angeht, ne? Nur damit wir da die Leute an der Stelle nicht verlieren, wollte ich das kurz einbauen.
Ja, danke. Das stimmt. Ja, wenn man wirft so mit Begrifflichkeiten um sich. Genau.
No, dafür
Und
bin ich ja da.
in dieser Statistik wird ja auch erhoben, wie viele PolizistInnen im Einsatz sind, zum Beispiel. Und wenn ich mir dann anschaue, dass das sogenannte Gewaltstörerinnenpotenzial oder Störerinnenlage heißt es, glaube ich, im Bericht, also die Kategorie C eingestuften als gewaltsuchend eingestuften Fußballfans bleibt gleich und gleichzeitig haben wir einen Riesenanstieg an PolizistInnen. Wir haben aber auch einen Riesenanstieg, das muss man fairerweise sagen, natürlich an Menschen, die sowieso zum Fußball gehen. Also, ne, aber dann passt das in den Relationen auch sehr schwer nur oder es ist sehr schwer vermittelbar, warum, wieso, weshalb das jetzt so ins Feld geschickt wird.
Ja, total. Und das ist auch genau der Punkt mit den Hochrisikospielen, ne? Also, dass man dann irgendwie sagt, auf der einen Seite heißt es, es gibt viel zu viele Einsatzstunden im Fußball und da werden viel zu viele PolizistInnen ständig irgendwie abgestellt. Und dann muss man sagen, dieses Aufrüsten, nenne ich es jetzt mal, also wenn da immer mehr PolizistInnen auch entsprechend irgendwie, ja, Das hat schon was sehr martialisches teilweise, wenn da so eine Riesengruppe mit so komplett vermummt und verhelmt und so weiter da unterwegs ist. Das führt ja jetzt auch nicht unbedingt dazu, dass Menschen sich a sicher fühlen oder dass Konflikte irgendwie deeskaliert werden, sondern es wirkt ja dann auch erstmal schon fast so kriegsschauplatzmäßig. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen.
Nee, wir haben im Rahmen unserer Forschung, also meine Kollegin Judith von der Heide und ich, haben damals in Osnabrück eben teilnehmende Beobachtungen im Bereich Fußball gemacht und haben so, wir haben das Eskalationsmarker oder Gefahrenmarker, glaube ich, genannt und haben uns bei teilnehmenden Beobachtungen ein bisschen darauf geguckt, wann kann man so eine Art von Anspannung feststellen. Und das war ganz oft, wenn so technische Geräte oder auch Hunde und Pferde mit eingesetzt wurden. Ja. Also wenn es nicht nur die Einheit war, sondern Wasserwerfer da standen, auch wenn sie ganz woanders standen, gar nicht auf jetzt Fans gerichtet oder so, sondern irgendwo geparkt haben, sag ich mal. Das sind halt Punkte, die auch bei nicht aktiven Fans sofort signalisieren, es könnte was passieren. Und damit das mögliche Eskalationspotenzial wieder ins Bewusstsein rufen. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, was eben eine Grundstimmung auch macht. Also das, was man immer so, ich finde das ein bisschen abwertend, der Begriff Normalo-Fans, aber halt Fans, die nicht organisiert sind in einer Ultragruppe oder ja, die vielleicht maximal in einem Fanclub organisiert sind, und auch bei Gewalt, nicht gewaltbereiten Fans eben halt schon so ein bisschen die Sorge auf Eskalation hervorrufen können. Und das sind Hunde, das sind Pferde, das sind Wasserwerfer. Also alles, was so ein bisschen unter dieses, wie hast du es genannt, Aufrüstung, glaube ich, ne, gezogen hast. Auf der anderen Seite muss man aber auch fairerweise sagen, dass so eine Schutzausrüstung ja auch irgendwo einen Sinn ergibt. Also die wiegt irgendwas bei 35 Kilogramm. Das ist ja jetzt auch nichts, was man sich freiwillig bei 30 Grad im Sommer anzieht. Also da steckt ja auch ein Gedanke dahinter. Es ist aber, und also das muss Polizei auch selber für sich entscheiden, wie sie da auftritt. Nur wenn sie das tut, muss ihr eben halt auch klar sein, dass sie damit bestimmte Stimmung im Gegenüber, in der Gruppe gegenüber hervorruft. Und damit meine ich nicht irgendein Feindbild, was irgendwelche Ultras haben sollen, sondern eben, dass sie permanent eben nicht Sicherheit vermitteln, sondern eben auch Gefahr. Also parallel. Das ist ja das Schöne an Menschen. Wir können ja emotional total komplex sein und Gefühle gleichzeitig haben. Und dann habe ich halt das Gefühl, ich bin total sicher, weil viel Polizei da ist. Und ich habe gleichzeitig total Angst, weil viel Polizei da ist.
Ja,
das kann ich.
Ich glaube, im Fußballkontext, je nachdem, in was für einer Fangruppe man unterwegs ist, verschiebt sich da die Waagschale auch sehr deutlich. Ne? Also da gibt es durchaus auch Gruppen, wo eben so ein Sicherheitsgefühl durch Polizei überhaupt nicht existiert, sondern eben eher so eine Eskalationsahnung. Und das ist ja schon so, dass also Polizei jetzt auch unabhängig von Fußball was ist, was man nicht unkritisch betrachten darf, sondern wo man eben auch gucken muss. Also nur Stichwort irgendwie Chatgruppen oder keine Ahnung. Ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, Polizei ist automatisch immer alles hier so eitel Sonnenschein und haben alle immer nur das beste Interesse der Gesellschaft so im Sinn. Was ich noch fragen wollen würde, was jetzt eure Arbeit angeht, hast du das Gefühl, dass die verschiedenen Gruppen, von denen man da spricht, sich jetzt auch einlassen wollen auf dieses Projekt? Also sind da dann tatsächlich alle vertreten? Weil eine Systematik, die ja von außen vielleicht auch ein bisschen schwierig nachvollziehbar ist, ist ja durchaus so dieses, dass einerseits Fans mitsprechen wollen bei Themen, andererseits innerhalb der Fans es ja eine Gruppierung gibt mit den Ultras, die sagen, mit bestimmten StrukturvertreterInnen sprechen wir gar nicht. Wie löst man das denn auf?
Ja, auflösen. Also wir versuchen halt einen Raum zu stellen, wo das möglich sein kann. Und wir wissen darum. Und wir wissen auch, dass dieses Misstrauen ja nicht von ungefähr kommt. Wir haben jetzt so viel über so Fans und Polizei gesprochen und so ein bisschen ausgeblendet, wer da eigentlich mit wem einen Konflikt hat oder einen stärkeren Konflikt austrägt. Das können auch ganz oft StellvertreterInnen-Konflikte sein, die irgendwo anders begonnen haben und dann knallt es zwischen Ultragruppe und BFE zum Beispiel. Wir hatten es gerade so ein bisschen angedeutet mit, für einen bedeutet Polizei Sicherheit, für andere bedeutet das Gefahr oder eben halt auch beides. In diesem Projekt ist es eben so, dass wir schon versuchen, Personen zusammen zu bekommen, die in der Regel nicht miteinander sprechen. Und das ist aber das, was ich eben meinte. Für mich ist schon der Eindruck, dass es eben mittlerweile doch Personen gibt, die sagen, okay, ich bin bereit, trotz dieses Wertes oder dieser Regel, die wir uns aufgestellt haben, das nicht zu tun, trotzdem mit Polizei zu sprechen. Das hat aber auch damit zu tun, dass es eben auch in aktiven Szenen Menschen gibt, die schon sehr lange dabei sind, die auch geübter da drinne sind, wie man den Kontakt gestaltet und vielleicht auch wissen, was man wie sagen kann und was nicht und auch wissen, dass es Aushandlung braucht. Und auf der anderen Seite ist es auch unser Anliegen, eben klarzumachen, dass es kein Ermittlungsgremium. Also da kommen jetzt nicht, also das wird jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit sein, für irgendwen zu ermitteln, in beide Richtungen nicht. Es geht nicht darum, irgendwie zu ermitteln, wer hat irgendeine Fackel letztes Wochenende gezündet und genauso wenig kann ermittelt werden, wie ist denn das Einsatzkonzept für Spieltag XY. Also darum geht es nicht und das wollen wir auch raushalten. Wir wollen ja, so Workshop-Formaten eigentlich zusammenzukommen und wirklich über die Sache zu reden und über Lösungen nachzudenken. Und keiner, der dort ist, trägt die Verantwortung für alles, was in Fußball Deutschland passiert. Auf beiden Seiten nicht. Auch die anwesenden Polizisten in der Gruppe sind nicht dafür verantwortlich, wenn es irgendwo mal einen unverhältnismäßigen Einsatz gegeben hat. Und das versuchen wir den Teilnehmenden zu vermitteln und ja, müssen auch selber natürlich da eine gute Vertrauensbasis schaffen. Ich denke, das können wir gut machen, gerade mit unserem Team. Und ja, genau. Und es muss
Mega
ja auch nicht jeder
spannend.
mitmachen. Ne?
Nee,
Also es ist ja auch nicht
genau
so,
das. Ja.
nur wenn ich nicht mitmache, muss mir auch klar sein, dass ich mich auch entschieden habe, nicht mitzumachen. So,
Ja, klar,
also.
genau, das stimmt. Und deswegen, also finde ich das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast mit dem, ne, es ist halt wichtig, dass Vertreter aus allen Gruppen die Bereitschaft aufbringen, mitzumachen. Aber das bedeutet ja nicht, dass jeder aus allen Gruppen mitmachen muss. Es geht immer irgendwie auch um eine Vertretung und um eben die Person zu finden, die sagt, okay, ich mache das jetzt.
Genau, weil was ich vielleicht gerne noch kurz ergänzen möchte, ist, weil es geht nicht darum, das kann auch manchmal den Eindruck machen, dass es darum geht, jetzt ein konkretes Ereignis zu bearbeiten, sich darüber auszutauschen und zu bewerten und zu gucken, was hätte man anders machen können, sondern es geht eher so um generelle Sachen, also um generelle Lösungswege. Also kann man sowas wie ein Raumkonzept schreiben, kann man sowas Regel aushandeln, um sowas eher und nicht an Spieltag XY ist das passiert und da habt ihr euch aber falsch verhalten und da habt ihr euch falsch verhalten, also ne, so.
Super spannend finde ich das. Ich würde jetzt zum Schluss dich gerne nochmal ansprechen auf deine Tätigkeit in den Fanprojekten. Magst du dazu noch was sagen? Also vielleicht so eingebettet in die Frage, was ist denn so deine eigene private Fußballsozialisation losgelöst von dem beruflichen?
Okay, das sind tatsächlich doch zwei verschiedene, würde ich sagen, aber
Das macht nichts.
ich versuch's mal. Du stellst mich heute wirklich einfach, das mich sehr schön heraus, das finde ich großartig. Also in die Beiräte, das kann ich auch sagen, vom Fanprojekt Bielefeld und vom Fanprojekt Wuppertal, wurde ich halt angefragt als Wissenschaftlerin, ob ich als wissenschaftliches Mitglied in diesem Beirat tätig sein möchte. Da hatte ich sehr großes Interesse dran und finde diese Beiratsarbeit auch total spannend, weil dort eben halt auch viele Beteiligte zusammenkommen, das Ganze aber lokal angehen wo ja nun mal viele Konflikte eben halt auch sind. Ne? Auch wenn sie ähnlich strukturiert sind, sind es meistens lokale Konflikte, die auch in gewisser Weise lokal gelöst werden müssen oder lokal bearbeitet werden müssen. Und gleichzeitig wollte ich mich ehrenamtlich dort engagieren, weil ich die Fanprojektarbeit als so unfassbar wichtig und so toll finde, was da gemacht wird, auf die Beine gestellt wird, wie sehr dort insbesondere junge Fußballfans eigentlich unterstützt werden bei ihren Herausforderungen, die auch unter Umständen gar nichts mit Fußball zu tun haben. Ne, also klassische soziale Arbeit wird da gemacht. Das sind ja alles sozialpädagogische Fanprojekte, die nach dem SGB VIII arbeiten. Und ich finde das so großartig, weil das, glaube ich, oft auch junge Menschen sind, die sich nicht an andere SozialarbeiterInnen wenden würden, sondern eben da den Zugang finden. Und darum freue ich mich so über diese Arbeit, die dort gemacht wird. Und unterstütze das gerne mit meinem Wissen und mit meinen Ideen in dem Beirat. Meine Fansozialisation, ich gehe noch gar nicht so lange zum Fußball. Seit etwas über 20 Jahre. Ich komme aus einer kleinen Stadt, in der Handball sehr groß war. Und bin dann nach Bielefeld gezogen fürs Studium und brauchte tatsächlich einen Ersatz. Also es ist wirklich so, meine Familie ist total fußballbegeistert, mein Papa vor allem war sehr, sehr fußballbegeistert. Ich war so ein bisschen das schwarze Schaf mit meinem, ich finde Handball so toll. Und bin dann nach Bielefeld gezogen und da war es mir nicht mehr so möglich, einfach einmal die Woche nach Hause zu fahren. Handballspiele sind ja auch oft mittwochs gewesen. Und dann meinte irgendjemand, komm doch mal mit zu Arminia, was wiederum mein Vater total begeistert hat. Er dachte, glaube ich, das schwarze Schaf ist endlich wieder zurückgekehrt in die Herde. Genau, und bin dann zu einem Spiel gegangen und war so dermaßen angefixt und habe gedacht, ich muss da bleiben. Also ich muss da bleiben, ich brauche das, ich brauche diese Gemeinschaft, ich brauche dieses gemeinsam für etwas sein. Und dann ist mir Arminia so ans Herz gewachsen. Ja. Dass ich dann darüber quasi immer weiter zum Fußball gegangen bin, in einem ganz tollen Fanclub bin, sehr viel auswärts gefahren bin. Und das war dann im Übrigen auch der Auslöser für mein erstes Projekt, was ich zusammen mit Judith von der Heide gemacht habe. Mehr Fußball, weniger Drama. Also, das ist tatsächlich daraus entstanden.
Sehr schön. Guck, so unterschiedlich sind dann auch die Bewertungen, wenn du sagst, du gehst noch gar nicht so lange zum Fußball und dann kommt als nächstes erst 20 Jahre. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht nix. Aber ich verstehe, was du meinst. Es ist nicht so dieses auf Papas Schultern oder an Mamas Hand schon irgendwie reingegangen, sondern eben dann erst in einem jungen Erwachsenenalter. Das war ganz, ganz toll, liebe Steffi. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Bereitschaft und dein Einlassen. Ich habe sehr viel gelernt und ich fand das mega spannend. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ja, ich bin richtig happy.
Das freut mich. Und euch, liebe HörerInnen, ihr seid hoffentlich auch happy. Euch höre ich nicht in 14 Tagen wieder. Ihr hört mich in 14 Tagen wieder. Aber euch bitte ich, wie eigentlich, ich glaube, seit Corona, passt auf euch und aufeinander auf. Bis dann. Ciao.